Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und heute mit dabei Dirk Schwitzke. Hallo Dirk.
Ich grüße dich, Andreas. Ich bin ja beeindruckt, dass du jetzt ausnahmsweise mal davon abgesehen hast, mal auf Textilien abzuspielen.
Doch, ich habe das Beste.
Aber ich vermute, das kommt gleich.
Genau, Beste Nein, kommt zum Schluss.
Best gelaunt aus der Sommerpause zurück,
so
du bist
aus.
Ja nach wie vor sommerlich angezogen.
Und unabgesprochen im Partnerlook. Also gut, ich habe kurze Hosen an, aber du hast auch eine beigefarbene Hose an, blaues Hemd und weiße Turnschuhe. Besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Unabgesprochen, wie
dir gesagt. Dir steht es natürlich alles viel besser. Aber
Nein. Wir wollen hier mal keine falschen Lorbeeren verschenken. Aber auf jeden Fall schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich wieder da bin. Ja, und schön, dass wir hier als Aktien-A-Team von der Comdirect auftreten können.
Genau, dann können wir jetzt schauen, was die Sommerpause uns gebracht hat.
Genau, würde ich auch vorschlagen, wir machen mal einen kleinen Rückblick, oder? So 5 Wochen, beziehungsweise 6 Wochen ist ja doch eine lange Zeit. Ja, was hast du denn in den 6 Wochen so gemacht, Dirk? Oder was haben die Märkte gemacht?
Also ich war in Saint-Tropez, aber was die Märkte gemacht haben, weiß ich. Nein, im Ernst. Wir haben natürlich alle fleißig durchgearbeitet und die Märkte haben ordentlich Spannung geboten. Also es ist ja, wir haben vor der Sommerpause, habe ich ja gesagt, neben der Politik, die in einem US-Wahlkampf ja natürlich auch immer eine Rolle spielt, sind es 3 Themen, die ich vor allem im Blick habe. Einmal die Unternehmenszahlen, die Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Zweitens die Makroökonomie und was das für die Zinsen bedeutet. Und drittens das Thema Saisonalität. Das Thema Saisonalität hat bisher uns voll bestätigt, dass nämlich die Sommermonate Juli, August meistens noch gute Monate sind. Unterm Strich waren sie das auch. Abgesehen von einer vorübergehenden Schwächephase, die aber erstaunlich schnell wieder ausgebügelt wurde. Und jetzt kann das Thema Saisonalität, müssen wir gucken, ob das Thema Saisonalität weiterhin greift, denn der September ist gerade auch im Wahlkampfjahr zumindest zum Ende hin und auch der Oktober immer ein schwacher Börsenmonat. Das zweite Thema, Quartalsberichtssaison war insgesamt, ich sag mal, eigentlich nicht schlecht, aber auch nicht exzellent. Zeigte sich, dass die Märkte tendenziell relativ starke Zahlen erwartet haben. Also nach den Quartalsberichten in den meisten Branchen überwiegend habe ich so einen Eindruck gehabt, auch aus anekdotischer Evidenz, dass die Reaktion immer erstmal enttäuschend war. Und was die Makroökonomie betrifft, zeichnet sich jetzt das ab, was auch schon vorher die Vermutung war, dass jetzt im September die erste Zinssenkung in den USA zu erwarten ist. Bei der Notenbankertagung im August jetzt in Jackson Hole hat der US-Notenbankchef Powell ziemlich klar gesagt, dass er auf jeden Fall ziemlich klar angedeutet, so deutlich wie er es nur andeuten kann, dass die Zeit gekommen ist, time has come, hat er gesagt, für eine Zinssenkung. Ja, und vor diesem Hintergrund, um das mal ein bisschen zu verknüpfen, kann man vielleicht auch sehen, wie sich das ganze Jahr so entwickelt hat. Zu Beginn des Jahres haben wir, was die Zinssenkungen betrifft, eigentlich alle mit 5, 6 oder 7 Zinssenkungen dieses Jahr gerechnet. Die Erwartung ist immer weiter gesunken, weil die Phase der Zinssenkung immer weiter nach hinten geschoben wurde. Und das gerade in einem solchen Umfeld, wo das Zinsumfeld eigentlich weniger aktienfreundlich wurde, also die Zinssenkungserwartungen geringer wurden, trotzdem die Aktienmärkte sich so stark entwickelt haben, zeigt eigentlich, wie viel Optimismus hinsichtlich der Einzelunternehmen da war. Und vor diesem Hintergrund kann man sagen, dass die Quartalsberichtssaison eigentlich von Märkten, die Märkte die Quartalsberichtssaison eigentlich ganz gut durchgestanden haben. Die, wie gesagt, Zahlen waren nicht exzellent, aber ich denke, sagen insgesamt zufriedenstellend. Und jetzt können wir, um den Bogen zurückzuschlagen, zum dem dritten Punkt, Saisonalität, sehen, was der September bringt. Der erste volle Handelstag an der Wall Street nach dem Feiertag war jetzt diese Woche ja schon eher schwierig. Wir nehmen jetzt am Donnerstag auf. Die ersten beiden Tage an der Wall Street im September waren jetzt schon schwierig. Von der Saisonalität her ist eigentlich erst die zweite Septemberwoche eher der schwierige Teil. Wir können mal gucken, ob sie jetzt in den nächsten Tagen noch eine Erholung abzeichnet und das dann, wie es dann weitergeht. Aber das sind so mal die Quintessenz aus dem Rückblick. Wie siehst du das?
Ja, schön zusammengefasst. Also genau, mir sind mal so ein paar Zwischenfragen eingefallen, die du dann gleich beantwortet hast, was gut ist. Macht's einfacher, konntest du Monolog halten. Nein, aber in der Form stimme ich dir vollends zu. Berichtssaison vielleicht nochmal interessant, hat wieder gezeigt, die MAG7-Werte sind halt absolut die Bringer gewesen, wenn man es so will, ne? Außer Nvidia, da gucken wir uns aber im zweiten Teil nochmal an, logischerweise. Also Nvidia eigentlich auch, aber das spiegelt genau das wieder, was du so schön auch gerade dargestellt hast. Wir haben eine unheimlich hohe Erwartungshaltung im Markt, obwohl das Zinsniveau hoch ist, haben halt immer wieder die Zinssenkungsspekulation das Ganze so überflackt, weil man halt davon ausgegangen ist, dass sozusagen dieses Zinsniveau nur eine kurze Halbwertszeit haben wird. Wobei ich jetzt mal sage, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir tatsächlich jetzt einen großen Zinsschritt im September sehen. Also 50 Basispunkte sind ja momentan mit 44% eingepreist. Ich denke, dass maximal 25% Basispunkte möglich sein könnten. Und jetzt will ich nochmal so ein bisschen nochmal zwei Punkte relativieren. Aber obwohl, die können wir uns gleich in der zweiten Frage beim Ausblick machen. Ich hole nochmal ein bisschen weiter aus, genau was du auch gerade gesagt hattest. Was auch ganz gut ausgefallen ist bei der Berichtssaison, sind die Bankenwerte gewesen, die natürlich davon profitieren, dass wir dieses hohe Zinsniveau haben. Also gerade die US-Banken, die im Investmentbanking unterwegs waren, die haben eigentlich ganz ordentliche Erträge vorgezeigt. Spannend auch, dass das Klima, Investitionsklima, beziehungsweise die Investorenstimmung besser gesagt, im Bereich der Konsumaktien extrem negativ war und damit die Messlatte so niedrig war, dass da selbst der Hamster mit dem Sturmgepäck drüber gehüpft ist. Also Walmart und Co. konnten positiv überraschen, waren besser als die Markterwartung, und das halt auch ganz spannend. Ich glaube, das hat dem Markt auch ein bisschen geholfen. Das heißt, wir haben halt sozusagen auf der einen Seite hohe Erwartungshaltung gesehen, die teilweise erfüllt werden konnten. Wir haben auf der anderen Seite sehr, sehr niedrige Erwartungen gehabt, die da noch übertroffen werden konnten. Also von daher eigentlich mal eine ganz versöhnliche Saison, bin ich vollkommen dabei. Saisonalität vollends erfüllt. Und jetzt kommen wir mal in den Ausblick. Wie sieht es in den kommenden Tagen aus? Auch ganz spannend, dass du dir da die Mühe mal gemacht hast, mehr reingegangen bist. Also der September an sich, natürlich, klar, ist nämlich eigentlich so ein bisschen der Hidden Crash-Monat. Ich habe dazu mal ein Webinar gemacht, das ist ganz interessant, eine Auswertung über 30 Jahre. Da ist tatsächlich zu sehen, dass die größten Kursverluste im September stattgefunden haben. Und nur die einprägsamsten, die waren im Oktober. Aber wirklich, wenn man sich die Performance vom September ansieht, ist wirklich der schlechteste Börsenmonat, den es gibt, und die Gefahr von Crashs im September eben am größten. Aber was würdest du denn herleiten? Was ist dann so ein bisschen das Problem? Also worauf achten denn die Marktteilnehmer jetzt in den kommenden Wochen vielleicht mal? Also gerade bis zur Zinssitzung oder beziehungsweise US-Fed-Sitzung jetzt am 18. Was sind deine Themen? Worauf achtest du in den kommenden Tagen?
Also von diesen drei fundamentalen Faktoren, die ich schon vor der Sommerpause genannt habe, jenseits des Themas Saisonalität, denke ich, sind so Makroökonomie, Mikroökonomie, sprich Unternehmensdaten, und politische Rahmenbedingungen, denke ich, sind die Mikroökonomie, die politischen Rahmendaten, mehr oder weniger jetzt durch, weil wir jetzt die Quartalsberichtssaison nicht dem Ende zuneigen, nur noch ein paar Ausreißer oder ein paar Unternehmen, die schräge, nicht synchrone Quartalsberichte haben, jetzt berichten werden. Und übrig bleiben dann Makroökonomie und Politik. Bei der Politik muss man immer in einem Wahlkampfjahr damit rechnen, dass irgendwelche merkwürdigen Schlagzeilen zumindest kurzfristig innerhalb eines Tages oder auch für ein paar Tage die Schlagzeilen für die Börsen hergeben können, die möglicherweise auch nicht unbedingt positiv sind. Insgesamt sind US-Börsenjahre, US-Wahljahre, gute US-Börsenjahre. Was die Makroökonomie betrifft, wird jetzt im Grunde das weitergehen, jetzt in den nächsten Wochen, dass man jede Woche die eine oder andere Andeutung, jeden Datenpunkt zu den Inflationsdaten und zu den Arbeitsmarktdaten auf die Goldwaage legt. Und da Märkte aufgrund einer Irrationalität einmal in die eine oder andere Richtung schwanken, im Nachhinein auch den einen oder anderen, vielleicht auch zweitrangigen Datenpunkt zur Makroökonomie dann nachträglich als Argument für diese Entwicklung nachreichen. Das ist dann manchmal so, dass man die Begründung nach der Entwicklung sich dann ein bisschen ausdenkt. Ich denke, das würde sehr stark die Diskussion oder die Märkte betreffen. Natürlich ist im Hintergrund Thema Geopolitik, kann immer ein schwarzer Schwan sein, der irgendwo herkommt, ob aus dem Nahen Osten oder Ukraine oder Taiwan oder wo sonst woher. Aber abgesehen davon, das würde ich jetzt nicht überbewerten für das Tagesgeschäft für die nächsten Wochen, denke ich, wird man sehr stark auf die Zinspolitik achten. Und dieses Thema Saisonalität ist natürlich ein bisschen so eine Halbwissenschaft, um das mal vornehm auszudrücken, ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy. Also es kann durchaus sein, dass dadurch dann ein gewisser Druck entsteht und das dann im Nachhinein auch ein bisschen mit reinkommenden makroökonomischen Daten verknüpft wird. Aber letztendlich wird sich bis zur Zinssitzung der Fed jetzt in diesem Monat mehr oder weniger alles, die ganze Diskussion ein bisschen immer auf diesen Datenpunkt, auf diesen einen zeitlichen Punkt hin kaprizieren, denke ich. Wie siehst du das?
Ja, auch spannend. Also ich denke, was auch valider und ein sehr interessanter Punkt war, ist tatsächlich dieses Tandem zwischen makroökonomischer Entwicklung auf der einen Seite, Inflationsentwicklung auf der anderen. Also man sieht halt schon, dass natürlich die Marktteilnehmer auch schauen und sehen, dass die Notenbank nicht wirklich viel Potenzial hat, die Zinsen abzusenken. Also man hat nämlich immer noch einen inflationären Druck im Markt. Also das ist ja nicht so, dass wir deflationäre Tendenzen haben, sondern wir haben bis vor kurzem zumindest noch disinflationäre, also rückläufige Preissteigerungen. Das ist aber wichtig. Also das heißt, wir liegen immer noch über den 2%. Und wenn man sich die letzten Preisdaten mal ansieht, sowohl aus Australien, Europa und den USA, sieht man schon wieder, dass so leichte Tendenzen von Steigerungen eben zu sehen sind. Noch nicht signifikant, aber es ist zumindest nicht so, dass man wirklich jetzt sagt, wir haben hier einen Trend eingeschlagen und die Inflation ist rückläufig. Das sind so die klassischen Nachhalteffekte und das wissen die Notenbanker natürlich auch. Die versuchen so momentan natürlich auf das Messer Schneide zu balancieren, die Marktstimmung zu halten, weil gerade in den USA das ein ganz, ganz wichtiger Konsumaspekt ist. Also es hat sich gezeigt, Joe Sixpack und Jane Doe kaufen halt dann mehr Fernsehgeräte und Co., wenn man eben einen schönen Aktienmarkt oder gute Performance dort hat und eben der Immobilienmarkt natürlich auch entsprechend performt. Das Ganze sieht man ja auch in China immer wieder gut. Also von daher spielt das natürlich eine Rolle, auch den Aktienmarkt, den Finanzmarkt in den USA so ein bisschen bei Laune zu halten, nenne ich es jetzt mal, damit der Konsum eben da weiterläuft. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema Konsumstimmung. Wo spiegelt sich das am besten ab? Arbeitsmarkt. Ne? Wenn ich in Lohn und Brot stehe, dann bin ich auch bereit zu konsumieren. Und deswegen geht natürlich die Blickrichtung da drauf. Und was ich auch spannend finde, jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, ist natürlich, dass, genau, also es werden immer wieder neue Daten auch herbeigezogen. Zum Beispiel in dieser Woche hat man schön gesehen, die Yields-Daten, das sind ja die Veröffentlichungen der offenen Stellen in den USA, die spielen per se nicht so eine wesentlich wichtige Rolle, sondern immer nur in bestimmten neuralgischen Situationen, so wie jetzt halt. Also da guckt man eben darauf und versucht sozusagen noch das Quäntchen an Vorinformationen rauszuholen, wie viele Stellen werden ausgeschrieben, was überhaupt keine Aussagekraft eigentlich besitzt, sondern nur so eine indikative Wirkung. Aber an sich die Stellen, also die Zahlen so genommen, sind nicht interpretierbar aus meiner Sicht heraus, weil eben Unternehmen teilweise Stellen einfach nur Performer draußen haben, weil man eben damit zum Beispiel signalisiert, hey, hier, wir suchen zwar Leute, aber eigentlich suchen wir keine, aber es sieht halt für die Konkurrenz gut aus. Also da spielen viele Aspekte eine Rolle, deswegen sind natürlich die offiziellen Arbeitsmarktdaten eigentlich wesentlich wichtiger. Die kommen zum Beispiel heute am Donnerstag natürlich, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, als auch natürlich die offiziellen morgen am Freitag. Und das ist genau das, was du schon rausgearbeitet hast. Man sieht also, wie der Markt immer wieder versucht, so die kleinsten Informationenfragmente zu nehmen, zu interpretieren und damit daraus was zu machen. Und das wird auch erstmal so bleiben, weil das unheimlich hohe Nervositäten in den Markt reinbringt und aus meiner Sicht heraus nochmal ein schönes Indiz dafür ist, wie schwierig wirklich dieser Börsenmonat September auch wird, weil du hast eben auch wenig andere, ne? Also Daten. Mhm, also Quartalssaison ist vorbei, Berichtssaison, ein paar kommen jetzt noch, das sehen wir nachher in Teil 3, aber das Gros ist durch. Also damit ist sozusagen der Drops gelutscht, dann auch politisch vollkommen richtig. Da kann noch mal eine Bombe kommen. Also ich meine, ja, irgendeine Aussage von dem Ex-Präsidenten, der sich anschickt, vielleicht neuer Präsident in den USA zu werden, darf man nicht ausschließen. Und da sind natürlich
Überhaupt nicht.
Und da sind natürlich dann auch immer wieder Überraschungsmomente da. Und wir hatten ja auch, jetzt sieht man natürlich auch Aktionismus bei der bestehenden Regierung. Also Biden versucht sich natürlich auch, oder beziehungsweise die Demokraten in den USA auch als starke Partei darzustellen. Sieht man eben zum Beispiel daran, was ich interessant war, dass man die Übernahme von US Steel durch Nippon Steel abgesagt hat. Ja, gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Das sind natürlich auch so Dinge, wo aus meiner Sicht heraus eine ganz klar politische Komponente mitschwingt.
Reiner Populismus.
Genau, ne, das ist halt so nach dem Motto, nein, hier, wir sind die starke Wirtschaftsmacht, wir lassen uns nicht von irgendjemand da sozusagen übernehmen quasi oder in dieser Form. Und wir haben es auch bei vielen anderen Dingen gesehen, wo ich auch so gedacht habe, na, ist das nicht eher so ein bisschen Wahlkampfthema? Also auch wenn man jetzt eben auch die Marschrichtung, die Richtung China, ist ja komplett das, was ja US-Präsident Trump eben also angeschlagen hat, 2017, 18, härtere Situationen im Außenhandelsbereich eben mit China. Das führt ja die Demokratische Partei fort, damit man eben genau diesen Abstand zwischen den politischen Stimmen und Richtungen einfach weiter einengt. Und das ist halt eine Situation, die nicht unbedingt positiv sein muss für den Markt, weil man eben natürlich vorpreschen kann, aber das Rückrudern wird dann meistens schwierig. Und deswegen sehe ich das auch eher wirklich als Gefahr. Als Gefahr, ja, oder beziehungsweise ist es eine Gefahr, KI-Hype am Ende oder nicht? Wir haben uns die Zahlen ja von Nvidia jetzt in den letzten Tagen zu Gemüte geführt, beziehungsweise Supermicrocomputer unter Druck gekommen. Also diese ganzen KI-Hype-Werte kommen momentan unter Druck. Wie siehst du es? Warum verlieren die Unternehmen aus dem Sektor so stark? Ist der Hype vorbei? Zwischenkonsolidierung? Wie kann man das interpretieren?
Also die Frage, ist der KI-Hype zu Ende? Und impliziert ja schon, dass es ein Hype ist. Also, ob das stimmt, ist dann die Frage. Also das Thema Super Microcomputer, können wir nachher noch ein bisschen Teil 2 drauf eingehen, ist ein bisschen eine Ausnahme, das würde ich mal ausklammern. Insgesamt kann man da vielleicht sehen, was eine Gesetzmäßigkeit, die sich Amaras Gesetz nennt, besagt, dass nämlich technische Errungenschaften immer kurzfristig vorübergehend erstmal überschätzt werden, aber in ihren langfristigen Auswirkungen unterschätzt werden. Und vielleicht kann man das hier beim KI, bei der Bewertung, die KI auf die Kursgewinne der letzten Monate hatte, auch mit ein bisschen zugrunde legen, dass jetzt im Grunde schon relativ viel eingepreist ist, gerade vielleicht bei Nvidia, obwohl die nach meiner Ansicht gar nicht mal so übermäßig überteuert sind jetzt nach der Korrektur. Aber das, generell das Thema sehr drauf und dran ist, ein bisschen ausgelutscht zu sein, das muss ich sagen. Und von daher, vieles, was wir jetzt in der ersten Septemberwoche sehen an Korrekturen im Tech-Bereich, an Korrekturen in den Best-Performern des ersten Halbjahres, dass wir da auch ein bisschen sehen, dass diese Stimmung da ein bisschen abebbt, sage ich mal. Ich würde nicht sagen, dass es ein KI-Hype ist, denn nach allem, was ich als Laie weiß, ist das wirklich ein relevantes Thema. Aber diese Erwartung, dass das der kurzfristigen ökonomischen Folgen der KI-Entwicklungen war vielleicht jetzt für dieses Jahr etwas übertrieben. Und das wird jetzt sukzessive eingepreist, dass die Tech-Werte, die insbesondere auf dieser Welle gefahren sind, ein bisschen zurechtgestutzt wurden, dass ein bisschen einhergeht mit einem sogenannten Broadening, dass die Werte, die eben nicht in diese in das Tech- und Kommunikationsdienstleistungsumfeld gehörten, die ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden vom Markt im ersten Halbjahr, und Economy-Werte, dass die eben etwas weiter stärker werden. Und das bedeutet für den Gesamtmarkt, weil eben die Tech-Werte das hohe Gewicht in den Indizes haben, dass der Gesamtmarkt tendenziell etwas zur Schwäche tendiert, weil die Old-Economy-Werte es eben von ihrem Marktgewicht her nicht ganz kompensieren können. Das wäre so meine Einschätzung, wie das möglicherweise jetzt die aktuelle Situation zu sehen ist. Wie siehst du das?
Ja, ganz spannend. Du hast es auch gerade wieder sehr gut dargestellt. Wenn man überlegt, nachdem Nvidia die Quartalszahlen vorgelegt hat, die ja durchaus gut waren, also wenn so eine Zahlen von deutschen Unternehmen vorgelegt werden würden, dann würde man in die Hände klatschen. Da sind wir auch schon vor dem Vergleich. Daraufhin haben die ja dann 6% eben verloren, weil der Ausblick nicht so wohlwollend und positiv war, wie die Marktteilnehmer erwartet hatten. Und daraufhin sind die Aktien um 6% gefallen. Und das, was dort an Value, also an Vermögenswert, vernichtet wurde, 256 Milliarden US-Dollar, entspricht ungefähr der kompletten Marktkapitalisierung einer SAP. Ungefähr, ja, im Verhältnis mal. Ja. Und das muss man sich halt mal reinziehen. Das ist die Größenordnung, über die wir momentan reden. Und das ist ganz spannend. Ich strapaziere das gerade mal so ein bisschen. Ich habe das in dieser Woche schon öfters mal angeführt. Ein Interview von Eric Schmidt, den ehemaligen CEO von Google bei der Stanford University, habe ich mir angesehen. Also nicht an der Stanford University, es war eine Aufzeichnung. Da muss ich ein bisschen zurückrudern. Aber das war ganz spannend. Der hat nämlich mal folgende Punkte angebracht. Es gibt momentan das Problem, dass die KI alle digitalen Daten, die die Menschheit bisher überhaupt erstellt hat, komplett verarbeitet hat. Also selbst deine Punkte in Flensburg und meine Bonuspunkte bei Real mit der Payback-Karte sind komplett alle in diesen Datensätzen drin, solange die halt in der Form verfügbar sind. Das muss man sich vorstellen. Das Problem ist also, was die KI momentan generell hat oder was die künstliche Intelligenz hat, ist, es gibt keine Daten mehr. Jetzt ist man dabei zu gucken und versucht sozusagen synthetische Daten herzustellen. Das heißt also, die KI soll selber aus den Datensätzen neue Daten erstellen, die dann wiederum für das Training der KI benutzt werden kann. Und das ist momentan sozusagen der nächste große Trend, wenn es also ein Unternehmen gibt, was da sozusagen valide Datensätze produzieren kann, die dann benutzt werden können. Das ist sozusagen das nächste Trendthema. Der zweite Punkt ist der, bisher ist in der Entwicklung von dem, was wir sehen, also ChatGPT sind ja generative AIs, das heißt, die machen irgendwelche, was ich liebes Gedichte für deine Freundin, Freund, wie auch immer, Musiklieder, die du eben, Texte, die du eben entsprechend komponiert haben willst und so weiter und so fort. Oder eben auch Auskünfte, eben, die teilweise doch ein bisschen merkwürdig sind, die man eben zu Themen da abfragen kann. Und das ist ja momentan so der große Hype, wenn man so will. Das Problem ist aber, dass die mit Unternehmen damit kein Geld verdienen. Also du investierst momentan Milliarden an US-Dollar, wir reden hier über dreistellige Milliardenbeträge, komme ich auch gleich nochmal drauf zu, aber du kriegst kein Geld zurück dafür. Also das heißt, es ist alles nice to have, du stellst den ganzen Konsumenten das zur Verfügung, irgendeiner zahlt dafür vielleicht $10 im Monat, aber wenn du die Gesamtmenge siehst, kommt vielleicht da Ich glaube, 150 Millionen User sind momentan bei ChatGPT unterwegs. Wenn die jetzt alle theoretisch dann ein Abo abschließen würden, reden wir hier über roundabout 1 Milliarde, die reinkommt. Die Investitionen, die aber notwendig sind, das hat Sam Altman auch gegenüber Helge Schmidt verlauten lassen, sagt, dass selbst 500 Milliarden schwierig wären. Also man wird jenseits dieser Kategorie der Größenordnung investieren müssen, um die KI weiter voranzubringen. Das ist der zweite wichtige Punkt. Der dritte ist der Energie. Ja, wenn man sich halt ansieht, was wie energieaufwendig das ist, ist eben auch nochmal ganz klar ausgeführt worden, Deutschland ist eh abgeschlagen, aufgrund der Energiepolitik haben die keine Chance, international in irgendeiner Form mitzuspielen. Das einzige europäische Land, was die Amerikaner, also Eric Schmidt in dieser Form als Person, als möglichen Aspiranten, also nicht als Konkurrenten, sondern als Aspiranten einer möglichen KI-Nation sieht, ist Frankreich, aufgrund der Atomkraft, die dort im Endeffekt noch benutzt wird, ansonsten Deutschland keine Chance. Wir werden mit der Politik, die wir hier haben, also das ist jetzt komplett wertfrei, ist wirklich nur so, wie es eben...
ich wollte gerade sagen, pass auf, dass du keinen Shitstorm
bekommst. Nein, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht einfach nur um die wirkliche Tatsache. Das heißt, wir werden es nicht schaffen. Wir müssten ja die Solarpanels, die bis jetzt erstellt worden sind, die würden noch nicht mal ausreichen, um im Endeffekt die Rechenleistung erwirtschaften zu können, die KI in der Form von so einem ChatGPT und anderen Rechenzentren in irgendeiner Form darstellen zu können. Das sieht man in den USA ganz gut, das hatten wir an der Stelle, glaube ich, auch schon mal gehabt, da bin ich auch schon durch, dass eben gerade regionale Energieversorger auf einmal in bestimmten Bereichen unheimlich stark performt haben, weil nämlich da zum Beispiel eine Amazon oder eine Apple ein neues Rechenzentrum KI-fähig hingepflanscht hat. Die braucht einen extremen Strom, das heißt, irgend so ein verschlafenes Dörfchen in Connecticut oder sowas hat auf einmal den zweiten Frühling erlebt, weil natürlich der Versorger dort auf einmal die Preise anheben konnte, weil die ja bereit waren, alles zu bezahlen, um eben Strom zu bekommen. Und das ist der Punkt, das zeigt, wie massiv das Ganze nach vorne geht und was für ein Thema das insgesamt ist. Aber insgesamt denke ich deswegen, also es gibt sowohl von der physischen als auch von der monetären Sichtweise heraus ein Problem, wo KI einfach limitiert ist. Und hier auch nochmal den Gartner Hype Cycle auch nochmal kurz erwähnen, guckt euch den halt mal an, da sieht man auch sehr gut, wir sind momentan aus meiner Sicht heraus eher an dem Punkt, wo man sagen kann, kommt eher zu einer Korrektur, was nicht heißt, dass der gesamte Sektor, wie du auch sagst, der Hype ist nicht zu Ende, aber wir haben sehr, sehr starke Überbewertungen im Markt, die aufgrund dieser drei gerade erwähnten Punkte ein natürliches Limit einfach haben und wo die Bäume nicht in den Himmel wachsen können. Aber das werden wir gleich im Teil 2, da haben wir nämlich ein paar Unternehmen logischerweise dabei, du hast ja auch schon gespoilert, mal drüber reden und werden sozusagen dann das Ganze mal durchleuchten. Also bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und mit dabei natürlich weiterhin Dirk Schwitzke.
Genau, jetzt haben wir beide
Danke, dass du mich jetzt anmoderierst. Ja, bitte. Na gut, wir sind jetzt gerade so in Fahrt gekommen und ich gerade in so einem Redefluss, da kann man mich nicht stoppen. Aber jetzt werde ich gestoppt und zwar dadurch, dass ich dir die Frage stelle, Salesforce nach den Zahlen gut oder nicht gut? Man hat zwar die Börsenreaktion gesehen, aber natürlich ist jetzt viel, viel spannender. Wie sieht denn ein Dirk Schwitzke die Salesforce?
Also Salesforce, Kürzel CRM, Customer Relationship Management, ist natürlich eine klassische Betriebssoftware-Aktie. Gerade die Branche, die sehr darunter litt, dass die IT-Budgets der großen Unternehmen sehr stark auf das Thema AI fokussiert worden sind. Deshalb alles andere in dem Bereich ein bisschen unter die Räder kam. Sie haben sich auch recht schwach entwickelt dieses Jahr, sind eigentlich ein Large Cap, kann man sagen, also Marktkapitalisierung von über 230 Milliarden Dollar, etwa in der Größenordnung wie die SAP, haben sich allerdings jetzt in einer Zeit, wo viele andere IT-Werte, gerade die mehr mit dem Thema AI posen konnten, deutlich besser gelaufen sind, jetzt in diesem Jahr relativ schwach gelaufen. Ein Jahresperformance von 9,3% in den letzten Monaten auch nicht besonders gut gelaufen, sind allerdings jetzt auch relativ moderat bewertet, kann man sagen. Also sie haben ein Kursgewinnverhältnis von 23-24 bezogen auf die erwarteten Gewinne und von daher ein sehr solider Betriebssoftwarewert, der eben in dem Markt auch relativ stark ausgestellt ist, nach wie vor vom Gründer geführt, dem Marc Benioff, und von daher also ein Standardname im Softwarebereich. Allerdings eben weniger AI-orientiert, kann aber gerade, was wir in Teil 1 ja besprochen haben, von dieser Mean Reversion, dass eben dieser Hype um diese vermeintliche kurzfristige betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Auswirkung von AI ein bisschen zurückgeht, jetzt möglicherweise davon profitieren, dass die Umstadt wieder auch bei den IT-Budgets vielleicht eine gewisse Umschichtung oder Neuorientierung erfolgt und eigentlich bauen sie das, was große Unternehmen brauchen. Ähnlich wie eine SAP oder eine ServiceNow oder die ganzen anderen Betriebssoftwareanbieter. Und von daher denke ich, bei dem jetzigen Kursniveau, wie gesagt, deutlich, also unter 25 vom Kursgewinnverhältnis bezogen auf die erwarteten Gewinne, finde ich, ist sie schon relativ gut aufgestellt. Ein tolles Unternehmen. Also ich denke mal, da macht man nichts falsch mit. Ich denke, sollte eher ein, würde eher auf einem, ich habe sie nicht, aber würde sie von der Position hold eher auf ein Buy dann als auf ein Sell klassifizieren. Wie siehst du die?
Ja, schon ganz spannend. Natürlich ein Urgestein. Klar, du hast ja vollkommen recht, ein CRM-Bereich. Was aber auch ganz gut zeigt, dass hier sozusagen auch so erstmal Limit da ist. Ne? Also das heißt, die Unternehmen gucken natürlich, wo kann man sparen, entsprechend dann auch teilweise eben Applikationen von Salesforce nicht mehr in Anspruch nehmen. Also auch wieder eine ganz gute Indikation dafür, was so im Tech-Sektor passiert. Das hat man auch gesehen. Wachstum lag zwar über den Erwartungen des Marktes, aber eben war das Schwächste seit den letzten 20 Jahren in der Börsengeschichte von Salesforce. Also man sieht da schon so eine Enddynamisierung so ein bisschen. Und aber wie gesagt, da hatten Analysten vorher schon mit wesentlich schlechter oder weniger gerechnet. Und das hat sozusagen dem Unternehmen insgesamt geholfen. Ich denke, es ist halt ein Unternehmen, wo man sagen kann, ja, es bleibt auf jeden Fall ein Basisinvestment in den USA, aber man darf da, sage ich mal, die Erwartungen vielleicht nicht mehr so massiv nach oben schrauben wie in den letzten Jahrzehnten, sondern man muss halt hier kleinere Brötchen backen. Also es ist eher so ein in Jahre gekommener Tech-Gigant, wie was wir auch bei anderen Unternehmen gesehen haben, wobei ich bei Salesforce aber auch immer wieder das Überraschungspotenzial sehe, die sind halt immer wieder auch für eine positive Überraschung gut. Also die hatten ja einige Übernahmen gemacht, die wirklich gut und interessant auch waren, die im Markt gut aufgenommen worden sind und dahingehend würde ich eine Salesforce auch sehen, das heißt also gegenüber einer SAP immer noch bevorzugen, finde ich, weil die halt einfach agiler, weil die einfach ja, experimentierfreudiger sind, formuliere ich es mal so und von daher finde ich die gar nicht so unspannend.
Der Gründer ist nach wie vor CEO.
Genau.
Ja. SAP ja schon ein bisschen länger her ist.
Ja.
Da kommen wir zu einem anderen Wert, der ja, einfach auf der etwas anderen Seite stand im letzten halben Jahr bei den AI-Profiteuren, nämlich auf der Seite der Gewinner, Nvidia.
Genau.
The ship, the stock of the stocks.
Sozusagen, ja, ganz spannend bei Nvidia, wenn man sich die Zahlen ansieht, ein Umsatz von 30 Milliarden generiert, alleine im abgelaufenen Quartal, ist also schon wirklich brutal. Eine Verdopplung sozusagen oder 122% Steigerung zum Vorjahresvergleich, der Gewinn auf 16,6 Milliarden angestiegen, also die Marge, die da drin ist, einfach brutal in dem Bereich. Ebenfalls eine Verdopplung des Gewinns, hier hatten Analysten mit 15 Milliarden gerechnet, also auch nochmal getoppt, selbst diese Annahme. Mhm. Und dahingehend war der Zahlensatz wirklich gut. Das Punkt ist einfach der, dass man natürlich vorsichtig wird mit der Vorausschau, dass man einfach sagt, okay, hey, wir wissen nicht, wie lange das Ganze noch in dieser Form so weitergeht und deswegen halten wir uns da so ein Stück weit zurück. Und das kam halt nicht gut an. Man darf auch nicht vergessen, die Aktien haben sich jetzt in den letzten 5 Jahren verdreißigfacht, wenn man es so will, 3000% zugelegt. Und das ist natürlich eine brutale Performance, also alleine in den letzten Monaten, glaube ich, fast verdoppelt. Und der Unternehmenswert lag teilweise über 3 Billionen US-Dollar. Das ist schon ein Bruttoinlandsprodukt von einem der G7-Staaten, glaube ich. Ich wüsste jetzt, ja doch, in dieser Größenordnung ist es. Und das muss man sich halt alles mal so reinziehen. Jetzt merkt man aber auch, dass das Justizministerium so ein bisschen Interesse daran hat, wie eigentlich die ganze Kohle verdient wird und vor allen Dingen, wo die Marge herkommt, die sich ja durchaus fast wie die Marge im Drogenhandel vergleichen lässt, wenn man halt sieht, 30 Milliarden Umsatz und 16,6 Milliarden Gewinn daraus, kommt man ganz schnell darauf, dass es über 50% sind. Also das heißt, da wird jetzt geguckt und natürlich gefragt, hey, Moment mal, wie kann das sein? Wir wollen das mal genauer wissen, insbesondere auch, weil man natürlich auch nicht untriebig war und kleinere Unternehmen, kleinere Konkurrenten aufgekauft hat. Und da jetzt einfach die Frage ist, ob nicht in einzelnen kleinen Bereichen bereits eine marktbeherrschende Position vorherrscht. Und da kommt natürlich immer wieder auch das böse Unwort Zerschlagung, beziehungsweise dann natürlich auch entsprechende Strafzahlungen bei vielen ins Gedächtnis. Also von daher, Nvidia langfristig weiter interessant, ist auf jeden Fall the player to be oder the place to be oder the player to have. Aber auch hier, denke ich mal, sollte man so ein bisschen von den Erwartungen zurückgehen. Ich denke, wir werden jetzt eine Korrektur nochmal sehen in den Aktien. Könnte vielleicht nochmal auch zweistellig jetzt umgerechnet sein. Das heißt, unter die 100-Dollar-Marke rutschen. Aber langfristig bleiben die Aktien einfach interessant, weil was ich viel, viel spannender bei den Konzernen finde, ist einfach, die haben in den vergangenen Jahren immer wieder einfach die Trends auch mitbekommen und gespielt, die man haben musste. Ob das jetzt Blockchain war, ob das Gaming davor war ob das jetzt, wie gesagt, hier durch die Datenzentren die ganze KI-Thematik ist. Und das ist das Wichtige. Also das heißt, wir haben eben den CEO, der einfach weiß, wie dieser Markt tickt. Und das ist eben wirklich mehr als Gold wert. Und sowas macht ein Unternehmen einfach aus. Also sprich, wirklich ein tolles Management-Team. Die haben den Finger am Puls der Technologiezeit. Und das ist für mich wirklich das ganze A und O. Gewinne sprudeln da natürlich automatisch auch mit rein. Also von daher, langfristig sind die Aktien interessant. Aber ich glaube nicht, realistisch gesehen, dass wir jetzt nochmal eine Verdreißigfachung in den kommenden 5 Jahren sehen. Das würde ja mal auch schlank bedeuten, dass wir hier jenseits des Bereichs von entsprechend 90 Billionen wären. Das ist dann, glaube ich, schon die Größenordnung der USA, oder?
Mehr als das Dreifache des BIP der USA.
Ja, genau, sehr schön. Also das natürlich wäre dann schon ein bisschen verrückt. Bleiben wir mal im Bereich KI und jetzt ein Special-Thema, Short-Seller-Attacke auf Supermicrocomputer. Dirk, warum hast du das gemacht?
Ich habe mir Hindenburg Research gekauft. Nein, also der berühmte Short-Seller Hindenburg Research hat sich ein neues Ziel, ein neues Opfer gefunden, nämlich Supermicrocomputer. Eine der Hype-Aktien des ersten Halbjahres dieses Jahres. Sie sind im Februar, März ganz besonders bei Retail-Tradern beliebt gewesen und durch die Decke gegangen. Sind seither aber schon in den Folgemonaten wieder deutlich korrigiert. Also zu den Eckdaten ist ein Unternehmen, das etwa 25 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung hat, 15 Milliarden Dollar Umsatz. Also ein größeres Unternehmen, aber eben kein Riese. Und vor diesem Hintergrund ist auch zu sehen, wie sieht der Chart jetzt in den letzten Monaten aussah. Was jetzt an Informationen gekommen ist, ist eben von dem berühmten Shortseller Hindenburg Research. Das ist ein Shortseller, der eben auf überbewertete Aktien, auf Aktien und Assets, bei denen Ungereimtheiten festgestellt werden, bei denen sie meinen, Ungereimtheiten festzustellen, eben gezielt diese attackiert. Und dort eben Shortwetten eingeht und die sehen eben bei Supermicrocomputer, dass dort gewisse, insbesondere Ungereimtheiten im Accounting, in der Buchhaltung, im Ausweisen der Reports erfolgt sind. Und da ist dann eben die Frage, Supermicrocomputer hat darauf reagiert, hat aber interessanterweise eben nicht hart dementiert. Das heißt, sie haben nicht klar gesagt, haben sauber gearbeitet, sondern sie haben gesagt, sinngemäß danke für das Feedback, wir gucken mal, dass wir sauberer arbeiten. Jetzt ist die Frage, sind teilweise auch von Investmentbanken, von großen Analysehäusern verteidigt worden. Jetzt ist die Frage, ob es jetzt wirklich Fraud dahinter steckt, ob es in Richtung einer Wirecard geht, was der Extremfall wäre, oder ob das einfach nur Amateurfehler im Accounting und in der Buchhaltung oder Finanzabteilung waren, was an sich schon nicht schön wäre, aber dann wären sie, wenn das eben der Fall ist und es einfach nur, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten am Missmanagement im CFO-Bereich waren, dann wäre das Unternehmen nach wie vor ein solides Unternehmen, das in einem interessanten Markt steckt. Also ich würde jetzt, um konkret daraus etwas abzuleiten, weder Short noch Long gehen. Ich würde, wenn ich die Aktien nicht hätte, jetzt nicht reinspringen auf die mehrmäßigen Kursen. Ich würde jetzt aber auch nicht unbedingt groß Put-Optionsschein darauf kaufen. Das ist mehr oder weniger eine digitale Wette. Also das wäre Zockerei. Wer Gambling mag, kann das machen. Aber letztendlich würde ich da erstmal gucken, bis weitere Erkenntnisse herauskommen. Wenn es kein wirklich harter Betrug ist, denke ich, ist das an sich ein interessantes Unternehmen. Wie siehst du das?
Ja, super, Michael. Also ich sag mal so, die Vorwürfe von Hindenburg Research sind natürlich bekannt, schon heftig. Also, aber ja, So geht der Hindenburg immer vor, dass man eben erstmal hier sozusagen mit der Schrotflinte auf das Opfer schießt und danach guckt, was noch übrig bleibt. Also es geht hier wirklich, wie du schon gesagt hast, eben eklatante Probleme in der Buchhaltung bis über Beweise für nicht offengelegte Transaktionen, was sozusagen dann Compliance-Thema wäre, was auch nicht gerade unwitzig in den USA ist, weil das sehr, sehr teuer werden kann. Mit verbundenen Parteien, also das heißt, dass man hier sozusagen Geschäfte untereinander mit Firmen gemacht hat, die eigentlich dann im weitesten Sinne der Geschäftsführung gehören. Versäumnisse bei Sanktionen, Exportkontrollen, also es geht dann so in Richtung China und Co., wo eben sozusagen Verstöße gemeldet wurden. Und was Hindenburg Research eben nochmal auch rausgefunden haben will, ist, dass man eben dass man eben erarbeitet hat, dass die Anpassung der KI-Server-REC-Lösungen mit den zunehmenden Rechenleistungen eigentlich so kostenintensiv sind und auch der Ausbau, das heißt also man baut ja die Rechenzentren, die RECs und alles, was da drin ist, also sind ja ein Hardwarehersteller Und sozusagen, je weiter die Kapazitäten dann ausgebaut werden, desto mehr ist das erstmal kapitalintensiv. Das heißt, du musst dir als Unternehmen das erstmal anschaffen, dann baust du die Dinge auf und dann kriegst du die bezahlt. Mhm. So, und der Punkt ist der, was Hindenburg Research eben rausgefunden hat in den Quartal oder rausgefunden haben will in den Quartalszahlen, dass das halt nicht stimmig ist. Das heißt, die Gewinne, die ausgewiesen wurden, würden diese Theorie nicht untermauern. Das heißt also, hier sind sozusagen Gewinne realisiert worden, die nicht mit dieser Thematik oder mit diesem Vorgehen überall her stimmen. Und da ist natürlich die Frage, wo kommen die dann her? Und deswegen ist halt der Punkt natürlich gewesen, dass man da vielleicht in der Buchhaltung irgendwas nicht richtig verbucht hat, was bestenfalls der Fall wäre, oder eben, dass man halt Gewinne aus dem Nichts heraus erschaffen hat, was der schlimmste Fall wäre, Sprichwort Wirecard, was du ja auch schon gesagt hast. Also von daher auch schwierige Situation. Ich würde die Finger davon lassen und würde auch erstmal abwarten. Zweite, also einfach mal ein, zwei Quartalzahlen über den Zeit vergehen lassen. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch sagt, okay, man guckt sich vielleicht mal die Gesamtjahreszahlen an, weil da kann ein Unternehmen sich nicht verstecken. Du musst mit einem Jahresbericht sozusagen die Hosen runterlassen. Bei den Quartalzahlen ist immer mal die Möglichkeit, dass man hier und da mal ein bisschen hin und her schiebt. Das kennt man bei vielen Branchen, das ist auch nicht illegal, sondern das machen die halt einfach, dass die wissen, okay, wir haben jetzt Kosten, die werden entsprechend erst später verbucht oder halt früher, wenn man entsprechende Gewinne hat, um einfach eine Art Gleichmäßigkeit auch in der entsprechenden Quartalzahlenvorlage zu haben. Aber am Jahresende wird sozusagen, werden die Hosen runtergelassen, da sieht man sozusagen, wo der Frosch die Locken hat. Im Endeffekt ist es halt so, und das würde ich mir vielleicht bei Supermicrocomputer auch immer antun.
Ja. Dann kommen wir zu einem anderen Unternehmen, dessen Kursentwicklung in den letzten Jahren etwas anders war als bei Supermicrocomputer, das aber möglicherweise jetzt Oberwasser bekommt, die Bayer.
Genau.
Ist das ein Kauf jetzt?
Naja, Bayer, genau, schönes Beispiel dafür, Yin und Yang oder Licht und Schatten an den Börsen dicht beieinander, du hast recht, Supermicro durch die Decke, Bayer in den Börsenkeller. Ja, bei Bayer ist halt so, du hast schon gesagt, es gibt so einige Punkte, die momentan dafür sprechen könnten. Wir haben ein neues Medikament, was jetzt in den Markt kommen soll, im Bereich der Kardiologie, Finerenron und beziehungsweise Kerendia wird das Ding heißen, soll ein Blockbuster-Potenzial haben. Und demzufolge haben da so einige Marktteilnehmer abgefeiert. Wir hatten auch einige Fälle zu den Glyphosatfällen in den USA, die auch eher für Bayer entsprechend entschieden wurden. Aber wir haben halt nach wie vor dieses riesengroße Damoklesschwert Glyphosatfälle. Das heißt also, dadurch, dass das halt eine bundesstaatliche Angelegenheit ist, kann halt jeder Bundesstaat selber für sich genommen drüber verhandeln. Und das ist halt ein riesengroßes Thema weiterhin. Wir haben jetzt auch noch zusätzlich auch aus dem Monsanto-Übernahme die PwC-Geschichten, die dort nochmal neu verhandelt werden. Also man kommt sozusagen aus diesen schlechten Nachrichten nicht raus. Und demzufolge glaube ich, dass klar, es ist schön für das Unternehmen, natürlich auch für die Angestellten, dass man hier wieder durch auch in der Pharmasparte interessante Situationen oder neue Produkte hat. Aber diese ganze Glyphosat-Thematik ist einfach überbordend schwierig. Und solange die nicht gelöst ist, würde ich einfach von Bayer die Finger lassen. Wie siehst du die?
Sehe ich auch ähnlich. Also ich meine, wir haben keinen Mangel an Investmentalternativen auf der Welt, genau, in diversen verschiedenen Branchen, ob es in der gleichen Branche oder woanders ist. Also diese besonderen Rechtsrisiken verglichen mit allen anderen muss man bei Bayern nicht eingehen, denke ich. Das ist was für Zocker. Wer Daytrader ist, dem wünsche ich viel Spaß damit. Ja. Wir als Prämienbroker bieten ja die entsprechenden Produkte an, mit denen man die vernünftig handeln kann, ja, im Gegensatz zu einigen Discount-Wettbewerbern, um mal die kleine Werbung einzustreuen. Und ja, aber wie gesagt, als Investor würde ich da nicht reingehen.
Na gut, aber als Investor bist du wahrscheinlich mit mindestens 5% bei Tesla drin.
Meinst du jetzt 5% meines Vermögens oder 5% an Tesla?
Ja, also, ja, touché. Nee, an Tesla natürlich.
Hat natürlich etwa das Gleiche hinausgehört.
Genau, ungefähr, ja.
Also im Ernst.
Ja, nee, Tesla kommt immer mit neuen Ideen und das ist natürlich die Frage, verzettelt sich hier Elon Musk langsam oder ist das eigentlich eine solide Basis, die dadurch gebildet wird? Wie siehst du Tesla insgesamt?
Also, dass ich Elon Musk selber verzettelt, das glaube ich kaum. Ich frage, die Frage ist nur, ob für die Tesla-Aktionäre am Ende auch viel übrig bleibt. Also im Ernst, also ich bin kein großer Fan von der Tesla-Aktie, um das vorauszusagen. Also ich habe nichts gegen das Unternehmen. Soweit ich das beurteilen kann, ist auch toll, was die hier in Deutschland an Produktion aufgebaut haben, in der vormals industriearmen Region Berlin-Brandenburg. Und aber ich sage es mal so, ich würde, das heißt immer, wette niemals gegen Elon Musk, das würde ich auch nicht tun, aber ich glaube auch, dass Elon Musk am Ende immer als Gewinner hervorgehen wird, aber es ist, besteht durchaus die Möglichkeit, dass am Ende für den einen oder anderen Stunt, den er mit Seinen vielen Unternehmen macht die kleinen Aktionäre bei Tesla, bei der einzigen börsennotierten Unternehmung, die er hat, die Zeche zahlen werden oder eventuell zumindest nicht als große Gewinner rauskommen werden. Und nur um für die Elon Musk-Prämie jetzt ein Kursgewinnverhältnis von 75 oder je nachdem, wie man rechnet, von 75 für die zukünftigen Gewinne zu bezahlen. Das ist mir sowohl für einen Autohersteller als auch für einen Supercharger-Netzbetreiber als auch für einen Batteriehersteller, und man kann Tesla ja auf verschiedene Weise betrachten, aber es ist mir in jedem Fall zu teuer, und ich denke, da gibt es attraktivere Rendite-Risikochancen. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Tesla-Fan-Maskottchen, aber im Grunde muss man ja auch sehen, die Autos an sich. Ich will sagen nicht, dass man Tesla nur ein Autohersteller ist, aber selbst die Autos an sich sind an sich ja nicht besonders gut. Die sind ja schon relativ alt, die Modelle. Der Modellpark, verglichen mit anderen E-Autoherstellern, womit ich keine Werbung machen, dafür machen möchte, generell in Autohersteller groß zu investieren. Die mag ich generell nicht. Also das würde ich eher untergewichten. Die Branche, kommen wir gleich noch zu. Aber jenseits davon ist Tesla also ein ganz tolles Modell, was er da mit seinem Supercharger-Netz aufbauen will. Vielleicht ist das in Zukunft ein Burggraben, den er da aufbauen kann. Aber die sind es nicht wert, das rund doppelte Kursgewinnverhältnis einer Nvidia oder einer Amazon zu haben. Und da würde ich innerhalb der glorreichen sieben diverse andere bevorzugen. Was denkst du darüber?
Ja, bei Tesla ist natürlich so, in den letzten Wochen kam ja die Nachricht, dass man jetzt auch an humanoiden Robotern arbeitet, dass man eben im Bereich der selbstfahrenden Autos weiter rumdoktort, dass man jetzt ein Modell Y mit 6 Sitzen rausbringen will. Worauf ich hinaus will, ist, bei Tesla wird mir das Bild immer unklarer. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, was wir vorher in der Preispolitik gesehen haben, es gab ja teilweise, ich glaube, das war Oktober 2023, wenn du am Monatsanfang Tesla gekauft hast, hast du aufgrund der Preispolitik von Tesla am Monatsende 10.000 Euro an oder 10.000 US-Dollar an Wert verloren, weil der nämlich dann in diesem Augenblick, genau in dieser Zeit, den Verkaufspreis eben um 10.000 Dollar abgesenkt hat. Das sind natürlich alles Dinge, die sehr unschön sind. Ja, auch immer wieder die Statements, nee, läuft alles wunderbar, und dann senkt man doch die Preise und dann hebt man die wieder an und senkt die doch wieder. Alles so Punkte, die sicherlich nicht unbedingt positiv sind. Wie gesagt, dann auch diese ganzen, du hast auch bereits gesagt, Supercharger, jetzt humanoide Roboter, dann ist man im Bereich, war man glaube ich auch im Energieerstellung, Akkuherstellung, alles Dinge, die normalerweise Autokonzerne teilweise ausgliedern oder von Automobilzulieferunternehmen herstellen lassen. Also autonomes Fahren sehe ich ganz ehrlich als Automobilkonzern nicht direkt integriert als das, was man machen sollte, sondern da sollte man sich dann das Know-how, glaube ich, eher, also ich will jetzt nicht Elon Musk um Himmels Willen dann in irgendeiner Form Unfähigkeiten attestieren, aber das sind so Dinge, ich glaube schon, dass man sich da verzettelt. Da werden Kapazitäten einfach an Stellen gebunden, die vielleicht woanders besser aufgehoben wären, wenn man eben dann einfach mit anderen Unternehmen kooperiert oder die ausgliedert oder entsprechend nicht in dem Konzern hat. Also mir wird Tesla immer undurchsichtiger. Ich finde das so ein schwierig zu fassen, das Unternehmen, und deswegen hast du natürlich vollkommen recht, kein Autokonzern, aber was dann? Ja. Also ne, was ist das jetzt? Und da fällt mir immer auch so eine MicroStrategy ein oder andere Unternehmen, die dann auf einmal so anfangen, so in anderen Teichen rumzufischen. Ja, MicroStrategy auch nochmal als Beispiel, Softwarekonzern, der auf einmal in Bitcoin investiert hat und sozusagen zum Bitcoin-Unternehmen geworden ist, wo ich mich frage, okay, warum soll ich die Aktie jetzt kaufen? Des Bitcoins willen oder der Software-Erstellung? Was ist jetzt da der Punkt? Ja, wenn ich einen Bitcoin kaufen will, dann kaufe ich einen Bitcoin und nicht eine MicroStrategy. Und wenn ich ein Softwareunternehmen haben will, dann möchte ich ein Bitcoin-Exposure nicht haben. Und so sehe ich es bei Tesla auch. Das ist mir zu unklar. Ja? Also ich will halt, wenn ich einen Autokonzern habe mit tollen Innovationen, dann konnte man auf den Tesla setzen. Jetzt hast du aber gleichzeitig eben Supercharger, Akkuhersteller, humanoiden Roboterhersteller, ich weiß nicht, was bald kommt, aus Socken und Mützen und ich weiß nicht, was alles. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Also
und deswegen, das dann so hoch bewertet.
Genau, und das dann in dieser Form hoch bewertet. Na, das ist kuriose. Der
Konzernabschlag,
den es gibt. Genau, den gibt es nicht, das ist ein Aufschlag. Genau, da wird also auch wieder alles auf den Kopf gestellt. Tolles, genau, toller Gedanke. Sehe ich tatsächlich, genau, hast du vollkommen recht, also das ist eigentlich irrsinnig. Normalerweise würde es einen Abschlag geben, ja, alle Konzerne, guck dir die deutschen Autokonzerne ans, Mercedes-Benz, als die noch wirklich von alle Räuchereien bis Zylinderstiften alles hergestellt haben, permanent mit einem Abschlag gehandelt worden, ja, Konglomeratabschlag. Jetzt, wo die klare Strukturen haben, wird der Abschlag, ist der ausgepreist worden, Volkswagen, gleiche Beispiel, aber bei einer Tesla wird das nicht gemacht und genau, also da wird, glaube ich, einiges auf den Kopf gestellt.
Ja. Kommen wir zum anderen Bleiben wir in der gleichen Branche, zumindest in der Branche des Kerngeschäfts von Tesla, aber zu einem ganz anderen Unternehmen. VW hat Schlagzeilen gemacht.
Genau, ja, Volkswagen, genau, da werden wir gleich nochmal eine kleine Diskussion, glaube ich, drüber führen können. Da muss man auch aufpassen, dass das nicht zu politisch wird. Das wird sicherlich auch nochmal ganz spannend.
Kleiner Disclaimer vorab, alles, was wir hier an politischen Statements abgeben, ist ganz wertneutral und rein
deskriptiv. Genau, komplett nochmal, genau. Also es geht hier keine irgendeine politische Richtung, sondern es ist wirklich immer eine Tatsachenbeschreibung. Die kann man dann natürlich auch politisch auslegen, aber das ist nicht der vordergründige Aspekt dabei. Was wir halt sehen ist, Volkswagen hatte ja vor einiger Zeit mal eine Beschäftigungsgarantie rausgegeben an die Mitarbeiter, dass man bis 2029 betriebsbedingte Kündigungen ausschließen wollte, also oder auch ausgeschlossen hat. Das ganze Ding soll jetzt gekippt werden. Also da hatte man jetzt eben gesagt, nee, uns geht es sozusagen nicht so gut oder so schlecht. Ich hatte jetzt tatsächlich schon eine Frage in dieser Woche, wo jemand gefragt hatte, ob die Volkswagen-Aktie das gleiche Schicksal wie eine Warta erleiden kann, wo ich selber so ein bisschen geschluckt habe, aber das erstmal kategorisch ausgeschlossen habe. Aber das ist halt auch schon so die Beschäftigung, also das ist die Thematik, mit der sich Börsianer wirklich beschäftigen. Also wie schlecht geht es der Volkswagen AG? Und wenn man halt jetzt so ein Punkt halt sieht, was ja durchaus auch eine politische Komponente hat, ne? Weil Niedersachsen sich natürlich darauf verlässt, ein großer Arbeitgeber ist und davon natürlich unheimlich abhängig auch ist, sowohl auf der Beschäftigungsseite als auch natürlich auf den Steuereinnahmen, dass Volkswagen entsprechend natürlich dort auch sein Wort hält, ist das halt momentan eine Situation, die halt brisant ist, also sowohl operativ als auch eben von der politischen Seite her und zeigt aber auch, wie schwierig und angeschlagen wirklich das Umfeld insgesamt ist, also im Automotive-Sektor, im Konsum generell und was überhaupt nicht einhergeht mit dem, was wir momentan an den Börsen eigentlich sehen. Also ich finde Volkswagen sehr, sehr schwierig, ist für mich auch nicht mehr so klar. Also ist ähnlich, wo ich jetzt auch sage, war ich selber überrascht, dass das in dieser Form so dramatisch auch ausgespielt wurde. Und wo ich halt auch gespannt bin, wie sich das Ganze weiterentwickelt, weil ich einfach so ein bisschen den Eindruck gewinne, dass Volkswagen den Anschluss verpasst hat international. Also dass hier wirklich die Chinesen, ob es jetzt BYD und Co. sind, wirklich denen den Rang abgelaufen haben. Und Volkswagen jetzt eigentlich wie so ein Ertrinkender irgendwo da vor sich hinrudert und versucht irgendwie den letzten Rettungsring, ein Stück Holz im Wasser zu greifen. Finde ich schwierig. Wie siehst du die?
Also ich würde so sagen, wenn ich das Top-Down analysiere, würde ich da viermal Nein sagen. Also erstmal die Automobilbranche weltweit insgesamt würde ich als sehr problematisch ansehen, würde ich nur vorsichtig anfassen. Natürlich kann man da investieren, aber die stehen, hatte ich ja vor der Sommerpause schon mal gesagt, ohne im Mittelpunkt sämtlicher geopolitischen und handelspolitischen Streitigkeiten erregen Automobile ja immer in Washington, Brüssel und Peking die größten Emotionen und auch materiell sind sie am meisten betroffen von diesen Handelsstreitigkeiten zwischen den drei Wirtschaftsblöcken. Japan kann man bei dem Thema vielleicht noch mit dazuzählen und Korea, aber es ist jedenfalls alles sehr politisch. Und dann würde ich innerhalb der Automobilbranche würde ich zur europäischen Automobilhersteller Nein sagen, weil die noch am wenigsten Rückenwind von ihrer eigenen Politik in Brüssel bekommen, sondern am ehesten von Brüssel auch noch Gegenwind bekommen. Und dann innerhalb Europas würde ich die Deutschen noch mal extra negativ bewerten, weil die eben zusätzlich nicht mal von ihrer eigenen nationalen Politik Rückenwind bekommen. Ja. Also die Franzosen würden ja, also für die Franzosen ist die Luxusgüterindustrie das, was für Deutschland die Autoindustrie ist. Ja. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber ich denke, das kann man schon so sagen. Und die Franzosen würden ja nie gezielte Politik gegen den Luxusgütersektor machen. In Deutschland ist das aber seit Jahrzehnten Usus. Also ich will das auch nicht kritisieren, es ist politisch so gewollt, es gibt demokratisch gewählte Mehrheiten dafür, alles in Ordnung. Nur als Investor will ich es neutral oder nüchtern bewerten. Und dann innerhalb der deutschen Automobile ist VW nochmal besonders verkorkst. Wegen der Besitzstrukturen, wegen der besonderen, im Grunde wird hier das Modell der deutschen Mitbestimmung im Grunde pervertiert, weil die auf der Arbeitgeberseite immer die Politik mit drin sitzt und dadurch indirekt immer die Interessen der Arbeitnehmer auf der Arbeitgeberseite auch mitvertreten sind. Und von daher ist das ein politisch dominierter Prozess, bei dem die kleinen Aktionäre am Ende des Tages, wenn es eng wird, immer Gefahr laufen, die Gelackmeierten zu sein. Da ist die Frage, ob man mit einer Dividendenrendite von 9% dann ausreichend kompensiert ist oder ob es da attraktivere Investmentmöglichkeiten in der großen, weiten Welt in verschiedenen Branchen gibt. Und das zeigt sich eben, wenn man jetzt ein betriebswirtschaftlich geführtes Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, die am Markt ist, im Grunde vom Management her wie eine Konkordanzdemokratie führen möchte, wo am Ende wie in der Schweiz immer alle Parteien zustimmen müssen, dann wird es am Ende in Krisenzeiten ein bisschen schwierig. Und deshalb, selbst wenn man jetzt sagt, das Management, die Zustimmung für die Beschäftigungsgarantien wurde 1994 bis 1929 gegeben, warum man jetzt 5 Jahre vor Ende der Frist nach 30 Jahren auf einmal auf die Idee kommt, das canceln zu wollen, ist vielleicht auch ein bisschen Pokern vor den Tarifverhandlungen, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn das so ist, finde ich VW selbst innerhalb der europäischen Automobilkonzerne besonders schwierig und die europäischen Automobilkonzerne generell schon mal weniger attraktiv als einige andere Automobilkonzerne und selbst die, finde, wenn man sich jetzt einen Toyota anguckt zum Beispiel, die sehr gut gelaufen sind, wie viele japanische Werte auch oder die auch anders bewertet sind, die vergleichbar groß sind, ein Toyota, wären dann vielleicht eher welche, die ich im Automobilbereich als Beimischung nehmen würde, aber eine VW ist unter den verkorksten deutschen Automobilkonzernen der verkorksteste. Und ja, ich wollte jetzt nicht, das Beispiel Thyssen und Stahlindustrie kann man vielleicht sehen, das ist auch eine Never-Ending-Story.
Und dann kommt nochmal oben drauf, on top kann ich auch nochmal hinzufügen, die Position, die auch immer wieder kritisch beäugt wird von dem Super-CEO Boomer.
Ne?
Also, wo man
wie bei Elon Musk.
Genau, wo man halt sagt, Hans Dampf in allen Gassen in dem Konzern und dann noch in so entscheidenden Gremien und da beziehungsweise dann eben auch natürlich Organenschaften. Das ist natürlich auch nochmal eine Situation, die nicht ganz unkritisch gesehen wird. Wird von vielen großen Investoren, wo man einfach sagt, ob wirklich das einer so in dieser Form so eine Konzernmarken lenken kann, sei mal dahingestellt. Ja. Gut, damit sind wir zumindest mal beim letzten Thema angekommen. Genau. Und wir gucken uns mal die Anatomie des DAX 40 an. Warum hat er die Kursrekorde in den letzten Wochen gemacht und was sind da sozusagen die treibenden Gründe? Dirk, leg los.
Drei Punkte. Warum macht der DAX in diesem wirtschaftlichen Umfeld Deutschlands Kursrekorde? Erstens, der DAX 40 ist nicht die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft, die DAX 40 Unternehmen machen, glaube ich, weniger als 20% ihrer Umsätze in Deutschland. Mhm. Und von daher ist der MDAX viel mehr, würde der MDAX viel mehr über die deutsche Wirtschaft aussagen. Zweitens, der DAX schummelt. Er ist ein Performance-Index, also nicht vergleichbar mit so ziemlich allen anderen internationalen Aktienindizes, weil da die Dividenden mit reingerechnet werden. Also wenn man den S&P mit dem DAX vergleicht, dann müsste der DAX eigentlich deutlich besser performen als der S&P. Und drittens, der jetzige Rekord wäre selbst, wenn das nicht so wäre, wenig aussagekräftig, denn über die letzten Jahre, wenn man das an internationalen Börsen misst, wir sagen ja immer, also meine These, kein Homebuyers, nicht zu viel in Deutschland investieren und die Weltleitbörse USA heißt aus guten Gründen Weltleitbörse. Und wenn man den DAX, obwohl er schummelt mit dem S&P-Vergleich, der nicht schummelt, also die Dividenden nicht reinrechnet, hat er sich in den letzten 12 Monaten, 24 Monaten, 5 Jahren und 10 Jahren deutlich schlechter entwickelt als der S&P. Mhm. Also das muss man immer so als im Hinterkopf behalten. Und vor diesem Hintergrund ist das im Grunde keine große Nachricht, denke ich, dass da jetzt ein Allzeithoch hat, nachdem die meisten anderen internationalen Börsen diesen Jahr schon mehrfach Allzeithoch hatten.
Genau.
Siehst du das?
Ja, ich unterlege das mal ein bisschen. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. SAP 226 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Siemens Platz 2, 131 Milliarden, Deutsche Telekom 130 Milliarden, Allianz 110, Airbus 106, Abriss, Münchner Rück Platz 5, 66 Milliarden und danach habe ich mir das dann gespart, weil es geht wirklich exponentiell negativ runter. Das heißt also wirklich, wir sind nachher den einstelligen oder knapp zweistelligen Milliardenbereich an Kapitalisierung. Und ich hatte vorhin Nvidia als Beispiel. Mhm. Ne? Also das ist genau die Verhältnismäßigkeit, die wir momentan haben. Der DAX 40 ist einfach minimalst klein im Verhältnis zu den anderen internationalen Börsen. Und ja, und wie du gerade sagst, natürlich, denn die großen fünf machen hauptsächlich ihre Umsätze und ihre Gewinne im Ausland, also gar nicht in Deutschland an sich. Gut, eine Allianz wird natürlich hier einen Homebase haben, Deutsche Telekom logischerweise auch, aber selbst in Deutsche Telekom guckt man sich die Zahlen an. Bingo, ne? Also da kommen die Gewinne her. Und das ist halt das Interessante. Also von daher vollkommen richtig, man muss das relativieren und vor allem, was ich immer auch sehe, ist, natürlich scheint der DAX im internationalen Vergleich in Anführungsstrichen günstig zu sein. Also gerade wenn ich mir die US-Börsen ansehe, aber ich gehe ja wirklich ein latent hohes Risiko ein.
Ja.
Das ist nämlich der Punkt. Ja, wir haben ja auf der einen Seite, du hast es gerade auch bei Volkswagen schon nochmal dargelegt, diese ganze politische Komponente, die eine wesentliche Rolle spielt, die momentan ja nicht unbedingt für eben die deutsche Wirtschaftslandschaft spricht, sondern die ja teilweise massivst dagegen arbeitet. Und das ist natürlich ein Punkt, das gehe ich ja als Aktionär ein. Also kaufe ich mir DAX 40 Werte, habe ich automatisch diese Komponente mit drin, ob ich es will oder nicht, weil es gibt eben Unternehmen wie eine Airbus, die absolut davon abhängig ist, wie sich die europäische Politlandschaft eben im Endeffekt entwickelt. Wir haben da Glück, dass die Franzosen noch mit als sozusagen Tochterstaat mit drin sind, weil die eine andere Vorgehensweise insgesamt haben. Aber es gibt etliche Beispiele, und ich will die nicht alle wiederholen, wo das ganz, ganz wichtig ist. Und wir hatten es vorhin auch schon mal bei der KI-Thematik besprochen, spricht gerade nicht wirklich alles für. Also da muss ich doch nochmal einiges tun, denke ich mal, damit man wirklich sagen kann, der DAX 40 an sich ist auf einem Fundament gebaut, wo man wirklich sagen kann, als Investor verstehe ich das, was da passiert. Also ich kaufe mir einen deutschen Aktienindex, weil die deutsche Konjunktur im Endeffekt wieder gut läuft, oder Eurostoxx kann man es ja im Endeffekt eh nicht runterbrechen. Ja, da haben wir ein Sammelsurium an den ganzen Staaten, aber da kann man das Ganze genau, um ein bisschen wegzukommen von Deutschland, sondern auch in die europäische Landschaft rein, da kannst du das Gleiche runterbrechen. Ja. Ja, du kaufst dir im Endeffekt ein Potpourri an Unternehmen, alle haben die gleichen politischen Probleme, die EU arbeitet sowieso gegen alle irgendwie, weil die gar nicht weiß, wie sie sich da positionieren soll im internationalen Kontext, und die Amerikaner haben eine ganz klare Struktur. Also wenn, sehe ich 100% wie du, dass ich sagen würde, wenn ich wirklich gerade auch als Anfänger mich mit dem Thema beschäftige und wirklich langfristig vielleicht auch als junger Mensch anlege, dann würde ich auch eher in die USA tatsächlich schielen, gucken und da mir die einzelnen Unternehmen rausholen. In Deutschland eher als oder Europa eher als Beimischung. Mhm. Natürlich, weil man hier dichter dran ist, Nachrichtenfluss und Verständnis für den Markt und so weiter. Aber da ist wirklich, es gibt ganz, ganz viele Probleme, die einfach momentan da sind, und deswegen den Home-Bias oder beziehungsweise den europäischen Bias hier wirklich ein bisschen außen vor lassen.
Würde ich genauso sehen. Also eine kleine Ergänzung dazu noch. Also zwei Punkte noch. Es wird ja oft gesagt, wir wollen nicht in die USA investieren, da könnte ja Donald Trump ja wieder Präsident werden. Also das spreche zusätzlich dafür, den US-Markt überzugewichten, weil das eher ein Problem für die chinesischen und europäischen Märkte wäre. Und darüber hinaus noch zweiter Punkt. Selbst wenn Deutschland nun, ich sag mal, so gut regiert wäre wie die Schweiz oder Dänemark oder einige skandinavische Länder und so gut verwaltet wie Singapur, würde ich trotzdem als deutscher Bürger, den ich hier lebe, und das gilt für die meisten unserer Zuhörer ja wahrscheinlich auch, deutscher Staatsbürger, Arbeitnehmer hier, Altersversicherung überwiegend über Deutschland organisiert, die meisten Immobilien, die unsere Zuhörer haben, dürften auch in Deutschland sein, alles sind auf Deutschland gewohnt. Warum muss ich mir mit dem bisschen, was ich über mein Aktiendepot diversifizieren kann, dann auch noch das Klumpenrisiko Deutschland reinholen? Weil das so kleine Ergänzung noch zu, nachdem ich zu allem, was du gesagt hast, zustimmen würde.
Ja, man sieht schon, deine Milliarden hast du gut verwaltet. Wahrscheinlich bist du da Selbstverwalter.
Ja, natürlich, auf den Caymans.
Ja, damit sind wir zumindest mal mit Teil 2 durch. Wir haben ja auch einen kleinen finanziellen Einblick von Dirk, seinen finanziellen Verhältnissen jetzt gerade bekommen, auch nicht verkehrt. Und vor allen
nächste Woche von deinen.
Genau. Und vor allen Dingen, wie so ein Großinvestor natürlich dann auch denkt. Und das finde ich halt ganz spannend. Also ein valider Punkt, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Jetzt gucken wir in Teil 3 mal die Makro- und Mikrodaten an für die kommende Woche. Ganz spannend, nicht unbedingt viel los, aber doch einige Korken dabei, die ganz spannend sein können.
Im Hinblick auch auf die Zinssitzung.
Genau. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On. Jetzt geht's Number Crunchen. Dirk hat sich gerade schon die Arme hochgekrempelt. Ah, nee, braucht er nicht. Ich habe ein T-Shirt an, aber zumindest mal seine Ärmelschoner, Bleistift gespitzt, und es geht jetzt
Kopfkino, bitte.
Es geht jetzt sozusagen los, auch hier dieses klassische, wenn man so Geld zählt, um diese Blendkappe an. Also von daher.
Man merkt, wie jung du bist.
Ja, und genau, wir gucken jetzt mal auf die mikroökonomischen Daten, die uns in der kommenden Woche erwarten werden. Da hast du welche Unternehmen auf dem Ticker? Es gibt ja gar nicht so viele, die da.
Mikroökonomie, das habe ich mit Makroökonomie. Ja, gut, fangen wir mit Mikro an. Also Mikroökonomie, ja, die Quartalsberichtssaison, wie wir am Anfang gesagt haben, ist ja weitgehend vorbei. Genau. Wir haben da an entscheidenden großen Large Caps noch die Oracle und die Adobe, würde ich sagen. Das sind die am 9. beziehungsweise am Montag und am Donnerstag rauskommen. Was man sonst sagen kann, in Europa die Inditex, kann auch ein bisschen was über die Textil- oder die Konsumentennachfrage sagen. Mhm. Also ein bisschen wie so ein Wettbewerber von den Deckers oder Abercrombie & Fitches, die in den USA ja teuer gelaufen sind. Dann haben wir Baloise Versicherung, Kroger in den USA, aber es sind schon kleine Unternehmen. Vielleicht für einige interessant, die Meyer Burger, wer da rumzocken möchte oder rumgezockt hat und ein Fan von dieser Branche ist, kann dich das antun, aber das ist wohl auch eher was für Exoten oder für Liebhaber. Ja. Und ansonsten relativ dünn.
Genau, nee, sehe ich genauso. Meyerburger Genoss ist mir auch nochmal ins Auge gefallen, weil auch immer wieder hier beim Marktupdate viele Zuschauer danach fragen. Aber das ist natürlich kein Investment Grade, das ist absolut pure Zockerei.
Da gilt das Warren Buffett-Satz, Turnarounds never turnaround.
So sieht's aus. Gucken wir mal auf die Makroseite, da wird es aber auf jeden Fall spannender. Yep. Ich denke auch beim Mikro würde ich auch Oracle und Adobe sehe ich halt auch als ganz wichtige Unternehmen.
Beide in der Größenordnung von der SAP, der größten deutschen Company.
Also. So sieht's aus. Gucken wir mal makroseitig, was hast du da so auf dem Plan?
Montag Woche? China, Verbraucherpreise.
Genau,
richtig. Dann in China am Samstag auch noch Daten. Das Wichtigste, was in den USA kommt, am Mittwoch. Mhm. Meine Präsidentschaftsdebatte, vielleicht ganz spannend, ob Kamala Harris dann noch besser performen kann als ihr Chef Joe Biden. Nein, im Ernst. Und dann auch im Laufe des Mittwochs, 14.30 Uhr unserer Zeit, die Verbraucherpreise, die sicherlich einen wichtigen Hinweis darauf geben werden, wie man die Zinsentscheidung einschätzt. Erzeugerpreisindex am Donnerstag auch aus den USA, am Freitag dann Uni Michigan Verbrauchervertrauen aus der Eurozone, am Donnerstag einige Daten, EZB-Veröffentlichung und die Zinsentscheidung. Ja. Wie schätzt du das ein?
Also ich würde in der nächsten Woche auch, also ich finde ganz spannend am Montag noch die Bruttoinlandsproduktzahlen aus Japan, Leistungsbilanz, da würde ich vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen, weil nicht ganz unwesentlich und auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen ja in Japan investiert sind. Wenn sie unser Format ja auch hier hören, haben wir immer wieder seit einiger Zeit darauf hingewiesen, dass es interessant ist.
Haben wir ordentlich korrigiert, aber ja, lagen wir richtig.
Ja, beziehungsweise eigentlich ja immer noch vorne, weil wenn man sich die Korrektur ansieht, liegt man eigentlich immer noch ganz gut im Gewinn. Genau, China sehe ich ähnlich, auch wenn man jetzt nicht unbedingt ein Fan ist, aber natürlich sieht man dort gerade am Dienstag Handelsbilanz, Exporte, Importe immer wichtig, um zu sehen, wie die konjunkturelle Lage ist. Dann natürlich klar, Hauptaugenmerk wird die politische Komponente sein, das hast du ja auch gerade schon rausgearbeitet, also die Debatte am Mittwoch sollte man auf jeden Fall mitverfolgen, zumindest mal mit einem Ohr und einem Auge. Dann logischerweise das Highlight in der nächsten Woche, natürlich die EZB-Zinsentscheidung. Wobei ich nicht damit rechne, dass was passieren wird. Da ist man ja schon vorgesprungen. Was natürlich spannend sein würde, wenn was passiert, weil das würde auf jeden Fall Folgen haben. Also ich denke,
könnte als Zeichen der Schwäche interpretiert werden.
Genau, das ist halt auch spannend. Wie sehen die Marktteilnehmer das dann insgesamt? Aber auf jeden Fall Mittwoch, Donnerstag wird sozusagen dieses neuralgische Cluster sein, wo viel passiert. Ansonsten bekommen wir natürlich die normalen Datensätze, Arbeitsmarktdaten, Verbrauchervertrauen etc. pp., die über die Ticker laufen. Aber ich denke, der Fokus ganz klar eben Erzeugerpreise, also gerade mit Blick Richtung natürlich dann der FED, die ja die Woche darauf dann tagen wird. Und man wird halt sehen, wenn natürlich die Erzeugerpreise insgesamt blöd ausfallen oder halt höher steigen.
Also Mittwoch Verbraucherpreise, Donnerstag Erzeugerpreise.
Genau, Erzeuger- und Verbraucherpreise am Donnerstag. Wenn da eben im Endeffekt nochmal Steigerungen zu sehen sein sollten, dann stehen natürlich auch die Zinsentscheidungen nochmal in Frage. Beziehungsweise kann das natürlich nochmal die ein oder andere böse Überraschung geben.
Wird darauf hin, ob es 25 oder 50 Basispunkte eher wahrscheinlich sind.
Genau. Na, also da gibt es ganz, ganz viel. Ja, damit sind wir zumindest mal jetzt in ganz, ganz schneller in Turboform durch Teil 3 durch und sind damit schon fertig, Dirk.
Ja, hin und wieder, wir sind ja bei dem Wetter, wollen wir auch an die Ostsee noch mit surfen.
Also. Genau. Ja gut, und 1 Stunde, 2 Minuten reicht ja auch. Die Zuschauer oder Zuhörer wollen ja auch irgendwann entsprechend ins Wochenende gehen.
Das sei Ihnen vergönnt.
Genau, in diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende, Dirk, dir auch ein schönes Wochenende. Wir feiern zwar jetzt schon am Donnerstag, dürfen morgen noch mal ran, aber nichtsdestotrotz, ihr hört es ja erst am Freitag. Und von daher alles Gute und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit neuem Elan, neuen T-Shirts, neuen abgestimmten Hosen und entsprechenden neuen Themen.
Bis dahin.
Ciao, ciao. Tschüss.